Herzlich willkommen zur Miniserie Hast du schon gehört?
Hallo und herzlich willkommen zu dieser Folge von Hast du schon gehört? Deinem Newsformat der Privatpiloten-Lounge. Letztes Mal haben wir euch ja die Interviews der Aero zusammengestellt und wir haben auch heute noch ein paar Informationen, die wir dort ergattert haben. Unter anderem hat Eisenschmidt auf der Aero in Friedrichshafen ein paar neue Produkte vorgestellt und zwar hauptsächlich Karten im Maßstab 1 zu 250.000. Da gibt es eine Neuauflage für den Rhein-Ruhr-Raum und eine brandneue Karte für das Rhein-Main-Gebiet. Perfekt für alle, die sich bei der engen Luftraumstruktur in diesen Regionen auch ohne elektronische Helfer sicher orientieren wollen. Außerdem neu ist der Airfield Guide Ultralight Germany, ein umfassendes Nachschlagewerk für alle genehmigten UL-Plätze in Deutschland. Ergänzend dazu hat Eisenschmidt einen Ausblick auf ein neues Theorieprogramm für Flugschulen gegeben, das die Praxisausbildung künftig stärker in den Fokus rücken soll. Da bin ich mal gespannt, was da kam. Gleichzeitig gab es aber auch in Verbindung mit Eisenschmidt und den Karten natürlich einen kleinen Aufreger. Die ICAO-Segelflugkarte der deutschen Flugsicherung hat in diesem Jahr für Aufregung gesorgt. Aufgrund eines Fehlers bei der Datenverarbeitung wurden alle Höhenangaben in Fuß statt in Metern angegeben, was die Karten für Segelflieger nahezu unbrauchbar machte. Piloten beschwerten sich daraufhin bei Luftfahrtshops und Ullis Segelflugbedarf sprang schnell ein. Zusammen mit dem Kartenanbieter Open Flight Maps wurde eine korrigierte Version der Karte erstellt. Sie kommt im selben Maßstab, 1 zu 500.000, bietet aber die gewohnten metrischen Höhenangaben sowie zusätzliche Features wie genaue Höhenangaben zu Lufträumen, Flugplätzen und Hindernissen in Metern und Fuß, eine übersichtliche Legende und viele weitere nützliche Details für Segelflieger. Die Karte ist ab dem 24. April bei Ullis Segelflugbedarf erhältlich. Die DFS reagierte auf die Kritik, wies jedoch darauf hin, dass sie bereits durch das AIP SOP VFR 1525 auf die Änderungen hingewiesen hatte, was offenbar nicht ausreichend kommuniziert wurde, weil es meistens, wie immer bei der DFS, irgendwo versteckt auf irgendeiner Unterseite ist. Eine neue Auflage für 2025 wird derzeit geprüft, aber angesichts der schnellen Reaktion von Ullis Segelflugbedarf und Open Flight Maps ist fraglich, ob das überhaupt noch nötig ist. Ja, interessant, ne? Also haben nicht wirklich an die Segelflieger gedacht. Die nächste Nachricht betrifft dann die, die ein bisschen größeres Gerät fliegen wollen. Swiss übernimmt die Ausbildungskosten für zukünftige Piloten. Swiss kehrt ab Juni 2025 zu einem bewährten Modell der Pilotenausbildung zurück und übernimmt die gesamten Ausbildungskosten für angehende Cockpitbesatzung. Bisher mussten die Flugschüler neben staatlicher Unterstützung und einem Darlehen von Swiss auch einen Eigenanteil leisten. Ab Juni wird dieser Eigenanteil von Swiss übernommen, sodass die angehenden Piloten keine finanzielle Vorleistung mehr erbringen müssen. Die Rückzahlung des Darlehens erfolgt später in Raten vom Gehalt der Piloten. Ziel ist es, den Weg ins Cockpit für mehr Talente zu öffnen und finanzielle Hürden abzubauen. Für Schweizer Staatsbürger wird die Ausbildung vollständig finanziert, während Flugschüler aus der EU einen Eigenanteil von 24.000 Euro bleibt. Mit diesem Schritt reagiert Swiss auf den steigenden Bedarf von rund 110 neuen Piloten pro Jahr. Gleichzeitig führt die Lufthansa-Gruppe ein neues Finanzierungsmodell ein, bei dem Flugschüler einen Prozentsatz ihres späteren Gehaltes zurückzahlen. Auch hier bleibt der Eigenanteil von 10.000 Euro bestehen. Also der Pilotenmangel kommt langsam mal bei den Fluggesellschaften an und sie kehren zu alten, bewährten Finanzierungsmustern zurück. Schauen wir mal, wie das weitergeht. Die nächste Nachricht betrifft Boeing. Boeing verkauft Jeppesen und ForeFlight an Thoma Bravo. Boeing verkauft Teile seines Digitalgeschäftes einschließlich Jeppesen, ForeFlight, AirData und OS Oneways an die Investmentgesellschaft Thoma Bravo. Die Transaktion hat ein Volumen von 10,55 Milliarden US-Dollar, also ungefähr 9,19 Milliarden Euro und wird voraussichtlich bis Ende 2025 abgeschlossen werden. Der Verkauf erfolgt komplett in bar, also sie brauchen anscheinend das Geld, weil Aktienoptionen da nicht möglich waren. Mit diesem Schritt möchte sich Boeing stärker auf seine Kernbereiche konzentrieren und seine Bilanz stärken. Die digitale Kompetenz, die für die Flottenwartung, Diagnostik und Reparaturservice für zivile und militärische Kunden erforderlich ist, bleibt jedoch weiterhin in Boeings Händen. Thoma Bravo plant, die Innovationsgeschichte von Marken wie Jeppesen fortzuführen und weiter auszubauen. Das Unternehmen, bekannt für seine Investitionen in Software- und Technologieunternehmen, will die langjährige Tradition der übernommenen Marken fortsetzen. Der Abschluss der Transaktion wird bis Ende 2025 erwartet, vorbehaltlich behördlicher Genehmigung. Es bleibt abzuwarten, was dann aus 4Flight und Jeppesen wird, wenn da jetzt ein Finanzinvestor dahinter steckt und nun gar kein Luftfahrtinteressierter mehr dahinter ist. Bleiben wir mal gespannt.
Glänzendes Finish für Höhenflüge. Flugzeugpolitur für makellose Oberflächen, weil Perfektion am Boden beginnt. Aeropolishing von Piloten für Piloten.
Auf der Aero haben wir noch eine weitere sehr interessante Firma getroffen, und zwar Turbulence Solutions, und die stehen kurz vor der Zulassung. Die österreichische Firma Turbulence Solutions steht kurz davor, eine echte Revolution in der Luftfahrt zu starten. Ihr neu entwickeltes System soll Turbulenzen im Flugzeug massiv reduzieren. Das Prinzip: eine modifizierte Landeklappe mit integrierten Servomotoren sowie Sensoren unter den Tragflächen erkennen bevorstehende Turbulenzen und steuern blitzschnell dagegen. Zwar lassen sich Turbulenzen nicht vollständig eliminieren, aber der Komfort soll sich spürbar verbessern. Insbesondere für empfindliche Mitflieger. Und jeder kennt das von uns, wer im Sommer gerade um die Mittagszeit mal unterwegs ist, da wird man ganz schön durchgeschüttelt, und gerade Nichtflieger, denen geht das auch gerne mal auf den Magen. Bereits 2021 hob der erste Testträger ab. Aktuell steht eine Shark Aero mit dem System kurz vor der Zulassung in Österreich. Mitte Mai soll es soweit sein. Der Preis für das Anti-Turbulenz-Kit liegt bei rund 32.000 Euro und schon jetzt gibt es 12 Vorbestellungen mit 2 Jahren Wartezeit. Langfristig will Turbulence Solutions das System nicht nur für Ultraleichtflugzeuge, sondern auch für größere Maschinen bis hin zu Großraumjets verfügbar machen. Da bin ich gespannt auf die Entwicklung. Bin mir sicher, dass wir mit denen nochmal eine Extra-Folge machen, weil das wirklich eine sehr interessante Geschichte war. Ich glaube, der Airfool hat auch ein kleines Interview auf YouTube mit dem veröffentlicht. Könnt ihr ja gerne mal reingucken. Mit der A50 Junior quer durch Europa. Das ist der letzte Artikel, den ich euch vorstellen möchte. Junkers Aircraft schickt die A50 Junior, ihr ultraleichtes Retroflugzeug, auf eine spektakuläre Europa-Tour. Im Cockpit sitzt kein geringerer als DAEC-Präsident Klaus Cordes, der mehr als 28.000 Flugstunden vorweisen kann. Die Route startet am 7. Juni in Dessau und führt über Polen, Finnland, Norwegen, England, Spanien, Portugal, Gibraltar, Mallorca, Italien und zurück nach Deutschland. Also wirklich eine richtig große Europa-Tour. Highlights der Reise sind unter anderem ein Fotoshooting am Nordkap und ein Besuch der berühmten Shuttleworth Collection in England. Da passt die Maschine natürlich wunderbar rein. Mit dieser Tour will Junkers Aircraft an die legendären Rekordflüge der 1920er und 30er Jahre anknüpfen. Damals wie heute steht die A50 für Abenteuerlust, Innovation und echten Flugspaß. Und das Ganze wird dann begleitet vom Aero-Kurier und Klassiker der Luftfahrt. Also wenn ihr da regelmäßig schöne Bilder haben wollt, schaut euch im Aero-Kurier und Klassiker der Luftfahrt die Fotos an oder auch gerne auf den Instagram-Kanälen der jeweiligen Zeitungen. So, und jetzt ist es endlich wieder soweit. Wir sind im Bereich der Fly-Ins. Als erstes möchte ich euch für morgen, den 1. Mai, den Flugplatz Jesenwang empfehlen. Dort findet das UL-Fly-In in Echo Delta Mike Juliet statt. Die Veranstalter freuen uns auf euch. Es ist einiges geboten, es gibt keine Landegebühren, die ist für UL, E-Klasse, muss ein bisschen was bezahlen, aber das ist alles im Rahmen. Und wie gesagt, es gibt lecker Essen, lecker Trinken, wie sich das in Bayern so gehört. Wer also da im Süden von euch unterwegs ist, 1. Mai UL Fly-In in Echo Delta Mike Juliet, Jesenwang. Gleicher Tag, 1. Mai fliegen, 50 Jahre Flugplatz Borken-Hoxfeld Fly-In, das ist Echo Delta Lima Yankee. Auch dort gibt es Live-Musik, es gibt ein Barbecue, es gibt ein Hangar-Kino um 20 Uhr, also wer übernachten möchte, das ist im Zelt möglich. Es gibt am Freitag dann noch ein Pilotenfrühstück. Wenn ihr also Zeit habt, den 2. Mai noch dran zu hängen, dann fliegt doch nach Borken-Hoxfeld, Echo Delta, Lima Yankee, hört ein bisschen Musik, guckt euch das Kino an und fliegt dann ganz gemütlich nach einem tollen Frühstück am Freitag nach Hause. Ebenfalls am 1. Mai das Westerwald Wurst and Wings Fly-In, und das findet am Flugplatz Breitscheid statt. Ist für alle Leute was geboten, vom Piloten bis zum Fußgänger. Es gibt Würstchen vom Rost natürlich. Es gibt Bier und Limo und Wasser, was jeder haben will. Es gibt keine Landegebühren. Achtet bitte darauf, dass zwischen 13 und 14.30 Uhr keine Öffnungszeiten aus Lärmschutzgründen möglich sind. Also der Flugplatz ist in dieser Zeit 13 bis 14.30 Uhr aufgrund von Lärmschutzgründen nicht anfliegbar. Aber ansonsten kann ich es euch empfehlen, Flugplatzbreitscheid, das ist Echo Delta Golf Bravo, auch 1. Mai, auch wieder ein leckeres Mai reinfliegen. Ebenfalls 1. Mai, Maibock an der One Way am Flugplatz Schweighofen. Dort gibt es kühlen Maibock, DJ-Musik, leckeres Grillgut und jede Menge One-Way-Vibes. Das Ganze hat Eintritt frei, Start ist 11 Uhr, Essen und Trinken wie im Flug. Ab 18.70 geht es dann weiter. Noch eine 1. Mai-Geschichte. Flugplatz Weckrieden, das liegt bei Schwäbisch Hall, 1. Mai, 13 bis 18 Uhr, ein Motorflieger-Fly-In, kommt einfach vorbei, wenn ihr in der Ecke seid, Motorfliegerclub Schwäbisch Hall, 1. Mai, 13 bis 18 Uhr. So, den 1. Mai haben wir abgefrühstückt, geht's am 2. Mai gleich weiter. Unsere Freunde aus Hodenhagen haben ihr berühmtes Currywurst-Fly-In in Hodenhagen. Dieses Jahr findet es am 2. Mai, 13. Juni und 8. August statt. Dieses Jahr, wie gesagt, 2. Mai, ist dann das erste, wer Lust hat auf Currywurst-Fly-In in Hodenhagen, hier aus dem Norden. Ab 15.30 Uhr local geht's los bis Sunset. Es gibt keine Landegebühren und eine der besten Currywürste hier oben im Norden. So viel zu den Events von dieser und nächster Woche. Ich möchte euch aber schon mal auf ein paar Events hinweisen, die in der Zukunft stattfinden und für die wir natürlich auch gerne Werbung machen. Das ist das altbekannte Waffelfly-In in Echo Delta Kilo Romeo in Schmallenberg-Rennefeld. Wer da noch nicht war, hat echt was verpasst. Die Waffeln sind unglaublich. Vor allen Dingen, was die da alles draufpacken. 25.05. Echo Delta Kilo Romeo Schmallenberg-Rennefeld. Schaut doch mal vorbei. Fritz und ich schauen mal, ob wir vorbeikommen können. Das ist halt der Sonntag vor unserer großen Fliegerreise nach Italien. Aber sag niemals nie.
Moin, herzlich willkommen zu unserem letzten Teil unserer kleinen Serie bedeutende deutsche Flugzeugkonstrukteure, die die Luftfahrtgeschichte geprägt haben. Heute ein weiterer Pionier der Luftfahrt, Dr. Alexander Lippisch und die Me-163. Alexander Lippisch, sein Name ist untrennbar mit einem der radikalsten Flugzeuge des Zweiten Weltkriegs verbunden, der Messerschmitt Me-163 Komet, dem weltweit einzigen in Serie produzierten raketengetriebenen Jagdflugzeug. Wir werfen heute einen detaillierten Blick auf sein Leben, seine bahnbrechenden Entwürfe und auf die unglaubliche Geschichte hinter einem Flugzeug, das so gefährlich war, wie auch faszinierend. Geboren wurde Alexander Lippisch am 2. November 1894 in München. Er begann seine Karriere in der Zeit, als die Luftfahrt noch in den Kinderschuhen steckte. Ursprünglich wollte er mal Künstler bzw. Fotograf werden, doch der erste Flug der Gebrüder Wright und der technologische Aufbruch vor dem Ersten Weltkrieg zogen ihn dann schnell in die Welt der Aerodynamik. Während des Ersten Weltkrieges arbeitete Lippisch bei der Zeppelin-Werft und sammelte dort erste Erfahrungen mit Luftschiffen und Flugtechnik. Nach dem Krieg widmete er sich verstärkt dem Segelflug, der in Deutschland durch den Versailler Vertrag als einziger erlaubter Luftfahrtzweig galt. Lippisch wurde zu einem der bedeutendsten Konstrukteure von Nurflügel- und Deltaflügern. Sein besonderes Interesse galt der Aerodynamik und insbesondere Flugzeugen, die ohne separates Höhenleitwerk auskamen. Das war zu jener Zeit ein sehr revolutionärer Gedanke. Die Entwicklung der Me-163 Komet geht direkt auf die Forschungsarbeit von Lippisch in den 1930er Jahren zurück. Zu jener Zeit arbeitete er in der Rheinischen Metallwaren- und Maschinenfabrik Rheinmetall sowie später beim DFS, Deutsche Forschungsanstalt für Segelflug. Dort entwickelte er experimentelle Nurflügelflugzeuge mit Bezeichnungen wie DFS 39, DFS 40 und DFS 194. Letztere bereits mit dem Gedanken konzipiert, einen Raketenantrieb einzusetzen. Ein Gedanke, der zunächst von Visionären wie Werner von Braun unterstützt wurde, aber militärisch erst sehr viel später ernst genommen wurde. Die DFS 194 war der direkte Vorläufer der Me 163. Lippisch hatte sie ursprünglich als Gleiter konzipiert, Doch die Pläne wurden bald geändert. Der Prototyp wurde mit einem Walter-Raketenmotor HWK-RI-203 ausgerüstet mit flüssigem Treibstoff. Der Testflug im Jahr 1940 zeigte, dieses Flugzeug konnte Geschwindigkeiten jenseits von 800 km/h erreichen. Eine Sensation für die damalige Zeit. 1941 wurde das Projekt vom Reichsluftfahrtministerium RLM an die Firma Messerschmitt AG übergeben, gegen den Willen von Lippisch, und er wechselte dann widerwillig zu Messerschmitt und arbeitete dort am Projekt mit, doch die Beziehung zwischen ihm und Willi Messerschmitt war ziemlich angespannt. Lippisch war ein Visionär, kein Pragmatiker, während Messerschmitt ein Serienproduzent war, der militärische Anforderungen erfüllen musste. Die Me-163 wurde nun zu Kampfeinheiten weiterentwickelt unter der Leitung von Lippisch, aber nun innerhalb der Struktur der Messerschmitt AG. Sie erhielt einen dreieckigen Deltaflügel, ein innovatives Design, das Lippisch schon lange verfolgte. Der Walter HWK-109-509 Raketenmotor verlieh ihr unglaubliche Beschleunigungen und Steigraten. Von 0 auf 12.000 Meter in 3 Minuten, ein Albtraum für alliierte Bomber. Doch die Me-163 hatte auch massive technische und operationelle Probleme. Treibstoff. Der Antrieb nutzte zwei Komponenten, C-Stoff und T-Stoff, die hochreaktiv und extrem gefährlich waren. Bereits kleinste Verunreinigungen oder Undichtigkeiten führten zu Explosionen, oft schon beim Betanken. Die Reichweite. Der Treibstoff reichte nur für wenige Minuten, Flugzeit meistens so 7 bis 8 Minuten. Und die Me-163 hatte auch beim Landen Probleme. Sie hatte nämlich kein klassisches Fahrwerk, sondern startete auf einem abwerfbaren Rollwagen und landete auf einem Gleitsporn. Die Landung war oft katastrophal. Viele Piloten starben nicht im Gefecht, sondern beim Landeanflug. Trotz ihrer atemberaubenden Leistung, die Me-163 war das erste Flugzeug, das im Horizontalflug die 1000-Kilometer-Marke durchbrach, blieb sie ein taktisches Experiment ohne strategische Wirkung. Nur etwa 370 Einheiten wurden gebaut. Die Verluste durch Unfälle und technische Probleme waren so hoch, dass sich die Produktion bald nicht mehr rechtfertigen ließ. Nach dem Krieg wurde Alexander Lippisch von den Amerikanern im Rahmen der Operation Paperclip in die USA gebracht. Anders als Werner von Braun, der in die Raketenentwicklung der NASA wechselte, arbeitete Lippisch dort weiter an Flugzeugkonzepten, unter anderem an der Pfeilflügeltechnologie, an Luftkissenfahrzeugen und Überschallflugzeugen. Seine Ideen beeinflussten später Entwicklungen wie die F-104 Starfighter und das Space Shuttle Design. Sein Konzept des Delta-Flügels lebt in vielen modernen Kampfjets weiter, von der Mirage 3 bis zur Concorde. Alexander Lippisch war, wie alle seine Kollegen vor ihm, ein Visionär der Luftfahrt, dessen Ideen zu radikal waren für seine Zeit und doch den Weg für viele spätere Entwicklungen ebneten. Mit der Me-163 hat er ein Flugzeug geschaffen, das in seiner Radikalität und seinen Risiken bis heute einzigartig bleibt. Sie war kein Erfolgsmodell, ganz und gar nicht, im militärischen Sinne, aber ein Meilenstein der Luftfahrtgeschichte. Gestorben ist Alexander Lippisch am 11. Februar 1976 in Cedar Rapids, Iowa, USA. Und damit zurück zum Johann. Blue Skies,
und
bleibt
dann
gesund,
haben wir noch many happy das landings. Fly-In in Fulda-Jossa am 31.05. und 1.06. Das ist Echo Delta Golf Foxtrot. Dort gibt es am Freitag eine Anreise. Es gibt am Samstag schöne Begegnungen, leckeres Essen. Voranmeldung lohnt sich. Es entfallen die Landegebühren. Und ihr bekommt eine Bratwurst gratis. Camping unter der Fläche ist absolut möglich. Also wer Bock drauf hat, 31.05. 1.06. bis 1.06. in Fulda-Jossa Echo Delta Golf Foxtrot. Fritz und ich sind auch eingeladen worden. Vielen Dank dafür nochmal. Wir werden es wahrscheinlich nicht schaffen, weil wir da gerade auf dem Weg zurück von unserer Hörerreise sind. Aber ich kann euch diese beiden Veranstaltungen wärmstens ans Herz legen. Schaut doch mal rein. So viel von dieser Woche. Wenn ihr noch was habt, was wir für euch bewerben sollen, dann schickt es uns gerne auch per Instagram. Das funktioniert am schnellsten. Wir verlinken auch alle und teilen das gerne auch bei uns im Kanal, sodass alle Piloten wissen, wo sie die nächsten Wochen hinfliegen können. Und damit wünsche ich euch gute Flüge und bis bald.
Du willst keine Folge verpassen und sie schon eine Woche vor allen anderen hören? Dann unterstütze uns auf Patreon. Als exklusiver Supporter bekommst du Zugang zu unseren Episoden 7 Tage früher und hilfst uns gleichzeitig, die Privatpiloten-Lounge weiter abheben zu lassen. Schau gerne vorbei auf Patreon und werde Teil unserer Community. Vielen Dank fürs Zuhören und always many happy landings.